Wir sind dankbar, dass wir den ersten Tag der Woche als einen Tag der Versammlung haben, an dem ersten Tag der Woche, wo Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und wo er das neue Leben ans Licht brachte für all die, die ihm vertrauen und ihm glauben. So wie einst der Schabbat dem Volke Israel gegeben worden ist, damit sie einmal in der Woche sich neu daran erinnern lassen, was Gott am Sinai gesagt hat, was er an den Geboten gegeben hat, wie man sie befolgen soll und warum. Und das ist auch für uns dieser Tag, der erste Tag der Woche, um auf Gottes Wort zu hören. Wir brauchen immer wieder die Erinnerung, wie es der Apostel Paulus ja auch in dem Brief des Titus schrieb, erinnere sie daran. Wir wissen eigentlich alles so, wie es der Apostel Johannes sagt. Ihr braucht gar nicht, dass man euch unterrichtet. Ihr habt ja die Salbung durch den Heiligen Geist und ihr wisst alles. Aber wir müssen uns immer wieder erinnern lassen, weil wir allzu schnell von diesen wunderbaren Geschenken Gottes abtreten und uns wieder dem Weltgeschehen zuwenden und dort vereinnahmen lassen. Wir befinden uns manchmal im Alltagsleben viel schneller wieder in diesen Wegen der Welt und den menschlichen Bezügen als auf dem Wege zu Gott, als auf dem Weg des Wirkens durch den Heiligen Geist in dieser Welt. Darum hat sogar der Apostel Paulus aus dem Gefängnis in Rom, kurz bevor er ja in die Ewigkeit heimgerufen worden ist, noch die Gemeinde ermahnt, so auch in dem Brief an die Epheser. Und da steht der heutige Predigttext in Epheser 2, Vers 17 bis 22. Und ich lese noch einleitend den Vers 14 am Anfang hinzu. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins hat gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft. Und er ist gekommen, hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr ferne wart, und denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir den Zugang alle beide in einem Geiste zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Eine wunderbare Erinnerung daran, dass in Jesus Christus alle, egal wo sie herkommen, zusammengeführt werden zu einer Einheit. Ob es Juden sind, Heiden sind, ob es Arme und Reiche sind, gleich aus welcher Gesellschaftsschicht jemand kommt. In Jesus Christus findet die totale Einheit statt. Und auch die Erinnerung daran, dass alle, die in dieser Einheit sind, in ein neues Gebäude eingezogen sind, nämlich in den Tempel Gottes. Und in diesem Tempel Gottes werden sie bestimmt und regiert durch den Geist des himmlischen Vaters. Die Einheit in Jesus Christus. Paulus erinnert daran, dass das Evangelium ja eigentlich die frohe Botschaft zunächst den Juden offenbart worden ist, weil Israel ein Diener Gottes geworden ist durch die Berufung Gottes und hat alles offenbart bekommen, was nötig ist zum Heil der Menschheit. Ob es auf dem Berg Sinai war, da wo die Gesetze, die Gebote gegeben worden sind, um deutlich zu machen, welche Heiligkeit der himmlische Vater hat und die Menschen in diese Heiligkeit gezogen zu werden. Oder ob es die Sammlung im Lande Israels sein musste, damit der Messias, Jesus Christus, dort geboren werden konnte. Oder ob es dann durch dieses Volk das Evangelium unter die Nation gebracht werden musste. Zuerst den Juden, aber auch den Heiden. Sie sollten auch dazu kommen. In Jesus Christus ist diese neue Einheit entstanden, dass Juden und Heiden, von denen man ja gar keine Ahnung hatte, dass sie überhaupt je eingeladen würden, eine Einheit werden können. Die Heiden waren ja bei dem Diener Israel, den Gott sich erwählt hat, völlig außen vor. Und so kann es uns ja manchmal auch gehen im Blick auf die Menschen in dieser Welt. Sie sind eigentlich, wenn wir vom Evangelium reden, in unseren Augen außen vor, weil sie so vieles noch tun, was dem Evangelium gar nicht entspricht. Aber der Apostel Paulus ermahnt uns als Gemeinde, offen zu bleiben für alle, die zu Jesus Christus kommen werden. Offen zu bleiben, offen für deinen Nachbarn, offen für deinen ungläubigen Mann, deine ungläubige Frau, deine ungläubigen Kinder. Offen für sie, dass wenn sie kommen, in diese Einheit einmünden. Ende der 1960er Jahre gab es ja diese gewaltige Erweckung in Südafrika. Und da geschahen ja gewaltige Dinge, genau das Gegenteil von dem, was Menschen erwarteten. Sie erwarteten, dass ja nun die schon anständigen Menschen noch anständiger werden und dass sie sich jetzt neu besinnen, ganz Jesus gehören zu wollen. Aber es kamen die unanständigsten Leute zuerst. Es kamen die Besessenen, es kamen die Menschen, aus denen Dämonen sprachen, zuerst. Es kamen Leiterinnen von Zaubereischulen zuerst. Und man fragte sich, was wollen die denn hier? Und so versuchten sogar die Gläubigen, die die Erweckung erlebt haben, sie auszuquetschen. Wo kommt ihr her? Was wollt ihr hier? Ja, wenn euer Jesus mir helfen kann, dann soll er es jetzt tun. Ja, wer hat dir denn das gesagt, dass du hier kommst? Keiner. Ja, und woher weißt du, wo wir hier sind? Das wusste ich auch nicht. Aber eine Macht hat mich hierher gebracht. Und jetzt, so sagte dann eine Besessene, jetzt rede nicht so lange, sondern entweder hilft mir jetzt dein Jesus oder ich sterbe noch heute. Und dann fing man an zu beten, gerade für die, von wo man überhaupt keine Chance sah, die Gott aber in Jesus zu dieser wunderbaren Einheit führen wollte, betete für sie. Und dann schauten aus ihr blitzende Augen der Dämonie, dass Glaubensbrüder aufstanden und den Raum verließen. Sie konnten es nicht ertragen, welche dämonischen Mächte dort frei wohnen. Aber die Leitung dieser Erweckungsbewegung, die sagt, bleibt hier. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Er will sie mit uns, diese Menschen, zusammenschließen zu einer Einheit. Und nachdem lange gebetet wurde und die Sünden bekannt worden ist, mussten die Geister ausziehen, die vorher sogar namentlich noch benannt wurden. Sie mussten ausziehen und plötzlich gab es eine ganz neue Einheit zwischen Zauberinnen, ehemaligen Zauberinnen und Christen, die Jesus schon kannten. Eins in Christus. Und das ist auch das, was damals Israel lernen sollte. Und was wir als Gemeinde Jesu immer wieder lernen sollen, alle, die kommen, die gerufen sind, werden eins in Christus mit denen, die schon vorhanden sind. Darum dieser Wochenspruch, den wir auch schon in der ersten Stunde angesprochen haben, wo Jesus sagt, kommt her, alle, alle, egal aus welcher Ecke ihr kommt, egal mit welchen Belastungen ihr kommt, alle, alle. Ich will euch erquicken. Ich will euch in diese Einheit in mir führen, wo alle zu Hause sind, die Sündenvergebung angenommen haben und die sich befreien ließen zu dem neuen Leben. Wir merken zugleich, wo wir hingehören, die wir Jesus aufgenommen haben. Wir gehören zu der Gruppe dieser Einheit, der Gruppe, die offen ist für alle Menschen, die kommen wollen, um erlöst zu werden von dem sündigen Leben und dem Leben der Belastung, das sie bisher geführt haben. Durch den Propheten Jesaja, Kapitel 25, sprach ja der Herr schon, der lebendige Gott, dass dies geschehen wird, dass er auch die Heiden zu sich rufen wird. Da heißt es in Vers 7 und 8, ich lese das mal, er wird auf diesem Berge zu Jerusalem die Hülle wegtun, damit alle Völker verhüllt sind und die Decke, damit alle Heiden zugedeckt sind. Dort in Jerusalem, Golgatha, da wird die Hülle weggenommen, dass alle Heiden gleich, wo sie stecken und wer sie sind, gerufen werden und können auch Gott schauen in Jesus Christus. Denn er wird den Tod verschlingen ewiglich und der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Der Herr hat's gesagt. Der Apostel Paulus schrieb hier, er, Jesus, ist gekommen. Er ist gekommen und hat das Evangelium verkündigt. Er ist da. Jesus ist dieser verheißene Tröster, der uns die Last der Sünde abnahm und der auch die Last der Sünde von allen abnehmen will, die zu ihm kommen, auch in unserer Zeit. Egal, ob es Ausländer oder Inländer sind, alle können zu Jesus kommen, alle zu dieser Einheit. Wir wollen eins sein mit ihm. Wir sollen dankbar sein und freudig sein, dass wir zum Herrn gehören, weil wir geschaffen wurden, ihm zu dienen in dieser Zeit. Gott sandte seinen Sohn in die Welt der Schmerzen. Und Schmerzen sind entstanden durch die Sünde, durch die Abtrünnigkeit von Gott. Da sind Schmerzen und Tod in diese Welt gekommen. So wie Sprüche 14, 34 sagt, die Sünde ist das Verderben der Leute. Schmerzen, Tod. Aber Jesus ist gekommen. So erinnert der Apostel Paulus und sagt, er ist doch gekommen, um das Befreiungsopfer am Kreuz für dich und mich zu bringen. Er ist gekommen, um das Befreiungsopfer für alle zu bringen, damit alle zu ihm kommen können. Keiner ist ausgestoßen, keiner ist von Gott verachtet, alle sind geliebt und eingeladen. Das ist wieder ein Gedanke, der uns auch im Alltag bewegen soll, wenn wir unsere Mitmenschen sehen. Manchmal habe ich mir das so ganz bewusst aufs Herz gelegt. Jeden, den ich treffe, da denke ich, Gott hat ihn lieb. Jeden, den ich treffe, im Hausflur, Gott hat den auch lieb. Jeder, der an unserem Fenster vorbeigeht, Gott hat den auch lieb. Im Einkaufsgeschäft, Gott hat diese auch lieb. Dass wir uns das bewusst machen, Gott hat alle lieb. Auch deinen schwierigen Chef hat er lieb. Und da steht ja in der Bibel, dem sollst du und darfst du noch besser dienen als den anderen. Den Schwierigen, weil Gott sie lieb hat. Und wenn er sich bekehrt, dann bist du eine Einheit mit ihm in Christus. Wunderbar. Das soll uns stets vor Augen stehen. Oftmals, und das merken wir im eigenen Leben, sind unsere Gedanken und Sinne auf die Schwierigkeiten dieser Zeit gerichtet. Ach, was die da alles ausklamüsern da in der Obrigkeit. Wie soll denn das alles gehen und werden? Und das beschäftigt uns Tag und Nacht. Und dann kommen große Sorgen in unser Leben. Ach, werde ich noch meine Rente kriegen und wie wird denn das werden? Das soll uns nicht beherrschen. Uns soll beherrschen die Einheit in Christus, das Wohnen im Hause Gottes und die Offenheit, alle, die auch zu Jesus kommen wollen, anzunehmen und in diese Einheit aufzunehmen. Jesus ist gekommen. Er hat verkündigt im Evangelium den Frieden, euch, die ihr fern wart, den Heiden und den anderen, die nahe waren, den Juden. Friede für alle in Jesus. Die an Jesus Christus Gläubigen, sie glauben ja, was glauben sie? Sie glauben, dass Jesus nicht nur ein Prophet war, sondern dass er Gott ist. Christus ist Gott. Und das ist ja viel höher. Das halten wir fest. Wir glauben nicht an einen Propheten, an einen Menschen, der nur von Gott gesegnet war, sondern an Gottes eingeborenen Sohn. Und was er sagt, das hat himmlische Dimensionen, keine irdischen. Himmlische Dimensionen. Uns ist ja auf Erden nicht der große Segen versprochen als Kinder Gottes, aber im Himmel, mit himmlischen Güte. Wenn es um diese Frage geht, wer ist mit irdischen Gütern gesegnet und darum wahrscheinlich ein Kind Gottes, dann war Paulus überhaupt kein Kind Gottes. Denn er hat gesagt, ich habe immer Hunger, ich habe immer Durst, ich friere immer, ich werde geschlagen. Tja, man verdächtigt mich, was Falsches zu tun. An dem ging es gar nicht gut. Er hat keine gewisse Stätte, wo er wohnt. Ihm ging es nicht so gut wie uns. Aber er war ein Kind Gottes. Und ihm ging es innerlich gut. Er wohnte im Hause Gottes durch den Heiligen Geist. Und deswegen konnte er das an die Gemeinde schreiben und sagt, denkt daran, ihr seid eine Behausung Gottes im Geist. Ihr gehört jetzt zu der himmlischen Familie. Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, ihr seid nicht mehr außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Euer Leben ist in Wahrheit nicht auf dieser Erde noch das Wichtige, sondern das Himmlische. Denkt daran. Ihr gehört, so wie es der Jesus in Johannes 17 sagt, eigentlich gar nicht mehr hierher. Dass ihr noch da seid, hat nur den Grund, dass ihr diese Herrlichkeit aus der Behausung Gottes lebt und verkündigt. Mehr nicht. Jeder an seinem Platz. Aber merken wir schon bei diesen Ausführungen, wie oft uns die Sorge des irdischen Lebens einholt? Sollte denn das so sein? Nein, wir erinnern uns daran, dass diese Sorgen unter den Füßen Jesu sind und dass wir ein ganz anderes Zuhause haben, in dem wir uns bewegen. Jesus ist der Gesandte des Vaters, der eingeborene Sohn. Er ist der einzige Mittler, so wie es Paulus auch an Timotheus schrieb, der einzige Mittler, der uns in diese Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, dem Schöpfer, führt. Der einzige Mittler, der uns echten Frieden gibt und gegeben hat. Niemand kann uns Frieden geben. Er kann uns des Friedens versichern, dass er mit uns Frieden haben will. Aber es ist kein Friede, es ist nur ein Wortespiel. Echter Friede ist nur vom himmlischen Vater, durch diesen Mittler in Jesus Christus. Und so oft wir auch als Kinder Gottes in den Unfrieden geraten, müssen wir die Gemeinschaft mit Jesus suchen, damit wir wieder Frieden haben. Er hat verkündigt den Frieden allen, allen, die sich zu ihm wenden. Jeder soll diesen Frieden empfangen und darin stehen. Denn in diesem Frieden breitet sich Vollmacht aus. Vollmacht zum geistlichen Handeln. Wer im Frieden Jesu bleibt, kann dulden, kann ertragen, kann lieben, kann Fürsorge halten, lässt sich nicht erbittern, wie es die Liebe Gottes sagt. Das passiert dann alles nicht. Im Frieden Gottes, dazu sind wir berufen. Wir können Frieden auch mit unseren Mitmenschen halten, selbst wenn der Mitmensch mit uns keinen Frieden haben möchte. Können wir doch im Frieden bleiben? Auch hier merken wir, dass wir die Ermahnung am ersten Tag der Woche nötig haben. Denn oftmals, und ich schließe mich damit ein, sind wir angefochten durch die Arten und Weisen der anderen Menschen, die uns vielleicht Not bereiten. Dann möchten wir auch reagieren und sind nicht mehr im Frieden. Aber wir sind zum Frieden berufen. Und wir dürfen auch Frieden haben, wenn andere diesen nicht mehr oder noch nicht ausstrahlen. Gottes gerechtes Gericht über die Sünde ist in Jesus Christus und seinem Blut aufgehoben. Jeder darf kommen, ohne Furcht vor dem Gericht über das, was er getan hat. In Vers 18 haben wir gelesen, dass beide den Zugang haben, Juden und Heiden in einer Einheit in Jesus Christus. Friede mit Gott und Friede miteinander. Ja, auch die Völker können einander annehmen, wenn sie sich unter die gewaltige Hand Gottes begeben und den Frieden in Christus zulassen. Auch der Friede in unseren Familien, der Friede in unserer Nachbarschaft kann gehalten werden, wenn Jesus Christus unser Friede ist. Weil Friede auch immer vergebungsbereit ist. Ich möchte uns da aus dem Matthäusevangelium Worte des Herrn Jesus lesen, was er da gesagt hat in Kapitel 18, Vers 21 und 22. Da geht es ja darum, dass die Jünger auch ihre Fragen hatten, so wie wir sie oft haben. Wir leben doch in einer Welt, wo der Unfriede oftmals regelrecht produziert wird. Und es wird uns wehgetan. Und Petrus fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Reicht es 7-mal? Nein, Jesus sagt, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Ja, wie geht denn das zu? Wenn du Frieden hast, kannst du das tun. Immer und immer und immer wieder. Und darum auch in diesem Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, wenn ich da reinschaue und wir gemeinsam reinschauen, merken wir, dass es auf diesen Friedensboden ankommt, im Hause Gottes zu leben, um auch dem Nächsten immer und immer und immer wieder zu vergeben. Wie heißt es hier in dem Gebet des Vaterunsers? So ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wo ihr aber den Menschen ihre Fehler nicht vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Mit anderen Worten, der Friede bleibt nicht erhalten. Du kommst in die Unruhe, wenn du dem anderen nicht mehr vergibst und vergeben kannst. Daran sollen wir erinnert werden. Als Kinder Gottes sind wir befähigt und berufen, immer zu vergeben, immer zu vergeben. Damit wir frei bleiben für den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Wir haben ein Bürgerrecht. So schrieb hier der Apostel Paulus. Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr seid zu Hause. Erinnert euch bitte daran, ihr seid zu Hause. Ein Bürgerrecht habt ihr bekommen mit den Heiligen. Ihr seid miterbaut auf dem Grund, der Jesus Christus heißt. Er ist der Eckstein dieses Hauses. Er hält alles zusammen. Und da ist euer neues Zuhause. Ihr seid ein Tempel in dem Herrn. Es ist eine Behausung Gottes im Geist, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott wirkt. Ihr habt ein Bürgerrecht, das heißt, in diesem neuen Zuhause dürft ihr die Dinge erwarten und benutzen, die dazu vorhanden sind, die ihr auf der Erde als Bürger nicht hattet. Aber in dem geistlichen Hause habt ihr ganz neue Geschenke und ihr habt Rechte, alles, was in diesem geistlichen Hause vorhanden ist, zu nutzen. So wie wir, wenn wir Bürger sind und wir sind es der Stadt Berlin oder in Deutschland, dürfen wir plötzlich die Straßen benutzen. Ja, die gehören der Stadt und wir dürfen darauf laufen. Wir dürfen auch die Regelungen benutzen, die Ampelanlagen. Wir dürfen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Wir sind ja Bürger dieser Stadt. Wir dürfen so vieles nutzen. Die Parkanlagen dürfen wir nutzen. Spazieren gehen. Wir sind ja Bürger dieser Stadt. Ist ja nicht mein Garten, der Park. Und doch darf ich das nutzen. Merken wir? So darf ich ja vieles nutzen, was mir in dem neuen Zuhause da gereicht wird. Nicht nur das Volk Israel sollte Gott dienen in dem Tempel, sondern auch alle Menschen, die herzukommen. Darum sagte der Herr Jesus in Johannes 10, wir erinnern uns daran, dass er sprach, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Hause Israel. Ja, die sollen auch herzukommen. Die sollen auch die Freiheit genießen und die sollen auch die himmlischen Güter benutzen können. Oder lesen wir ein prophetisches Wort, Jesaja 66, wo das alles schon so vorangekündigt worden ist, in den Versen 18 und weiter, wo es dann heißt, ich kenne doch deine Werke und deine Gedanken. Es kommt die Zeit, dass ich sammle alle Heiden und Zungen, dass ich sie sammle, dass sie kommen und sehen meine Herrlichkeit. Sie sollen meine Herrlichkeit auch erfahren. Ich will ein Zeichen unter sie geben und ihre etliche, die errettet sind, senden zu den Heiden, gen Tarsis, gen Ful, gen Lut und Bogenschützen, gen Tubal und Javan und in die Ferne zu den Inseln, da man noch nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sollen meine Herrlichkeit unter den Heiden verkünden, die sollen das auch sehen. Sie sollen auch mit in diesen Tempel Gottes hineinkommen. Und Vers 21, ich will auch aus ihnen nehmen, Priester und Leviten, spricht der Herr. Die sollen mir auch dienen. Verstehen wir diese Zusammenfügungen Jesus Christus zu dieser wunderbaren Einheit aus Juden und Heiden und mit allen, die noch herzutreten, gleich wo sie herkommen. Diese Offenheit soll uns durch den Alltag begleiten. Jeder, der da kommt, soll eine Einheit mit mir werden dürfen. In Christus, in Christus. Wir haben Bürgerrecht. Wir dürfen dieses Wesen der Liebe Gottes in uns pulsieren lassen. Denn, wie sagt Paulus in Römer 13, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Tut dem Nächsten gar nichts Böses. Also was brauchen wir? Wir brauchen diese Liebe, weil wir Bürger sind. Im Hause Gottes, im Lande Gottes. Und da haben wir das Recht, diese Liebe zu bekommen. Dass wir sogar die Feinde lieben können. Das darf uns begleiten, weil wir Kinder Gottes sind. Denn diese Liebe sucht immer das Beste des Nächsten. Das Beste des Nächsten. Und da ist die Frage ja gar nicht in erster Linie, ob in meinen Augen der Nächste das wert ist. Wir Menschen machen ja oft Unterschiede und sagen, naja, der ist nicht so, dem will ich das gar nicht geben. Der ist es gar nicht wert. Die Wertschätzung liegt nicht bei uns über diesen Menschen, sondern sie liegt einfach bei Gott. Und Gott will, dass allen geholfen wird. Und sie sollen geliebt werden. Und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, sondern lädt ihn sogar ein. Diese Liebe sucht nicht nur das Beste, sondern verbindet sogar auch mit dem Nächsten. Lädt ihn durch diese Liebe ein. In jeder Lebenslage soll dies geschehen. Und diese Liebe ist so qualitativ im Hause Gottes, dass sie alles verträgt, alles glaubt, alles hofft und alles duldet. Alles duldet. Das ist uns als natürlicher Mensch nicht eigen. Aber deswegen kommen wir am ersten Tag der Woche zusammen, um uns zu sagen, was Gott in Jesus Christus uns bereitet hat. Genau das dürfen wir sein und sollen wir sein, denn wir sind doch nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Wir sind doch Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und wir sind erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus alles zusammenhält. Er ist der Eckstein. Gottes Wort ist und bleibt Maßstab zum Glaubenshandeln. Die Gemeinde, die erlöst ist vom Fluch, vom Gericht über die Sünde hin zur herrlichen Hoffnung auf das Ewige, das Gott für uns bereitet hat, wird durch sein Wort, das Wort durch die Apostel und Propheten, erbaut und ermahnt. Wie schrieb der Apostel Paulus auch im Brief an Timotheus? Er hat es ganz einfach formuliert und gesagt, achtet einfach darauf, wozu ist das Wort Gottes da? Wozu redet Gott zu euch? Was soll erreicht werden? Da heißt es in Kapitel 3, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze, nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, mit dem einen Ziel, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen und zu allem guten Werk bereit. Gottes Wort brauchen wir, die Ermahnung brauchen wir, die Einladung brauchen wir, die Gewissheit brauchen wir, dass wir in das Haus Gottes gehören. Denn das Wort des Herrn, so steht es auch schon im Psalm, ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. So bezeugte er sich auch selber im Propheten Jesaja, zum Beispiel eine Stelle, Kapitel 46, Vers 11b, er sagt, was ich sage, das lasse ich kommen. Was ich denke, das tue ich auch. Das ist eine Ansprache an uns Menschen. Zunächst an das Volk Israel, aber dann auch an die gläubig gewordenen Heiden. Erinnert euch daran, Gott hält sein Wort. Er tut, was er angekündigt hat. Er will uns reich beschenken. Alles entscheidet sich also an Jesus Christus, an diesem Eckstein, der dieses Gebäude, in dem Gottes Geist regiert, zusammenhält. Nur durch ihn werden die Zusagen des himmlischen Vaters in Erfüllung gehen. Durch ihn. Habe ich ihn, dann habe ich alles. Dann habe ich den offenen Himmel. Er hält das Gebäude der Gemeinde zusammen. Nicht eigenes Bemühen kann dazu taugen. Nicht eigene Anstrengungen dienen dem Bau des Reiches Gottes, sondern allein der Führung im Heiligen Geist aus diesem Gebäude, in diesem Gebäude, wo Jesus Christus der Mittler und der Eckstein ist. Wer sich an dieses Angebot Gottes hält, die ewige Erlösung anzunehmen und darin zu bleiben, wird nicht Schaden leiden. Auch wenn er äußerlich in dieser Welt so manche Angriffe verspürt, die ihm Leid zufügen wollen, innerlich bleibt er frei. Das schrieb der Apostel Paulus auch von sich. Äußerlich habe ich viele Trübsal, aber innerlich bin ich frei. Daher habe ich die Trübsal nicht, weil ich bei Jesus bleibe. Und das soll uns ermutigen, auch für die kommende Woche. Bleibe bei Jesus. Ein Mensch allerdings, der das nicht annimmt und der sich nicht einladen lässt durch Jesus Christus zu diesem neuen Gebäude, zu dieser neuen Stadt, er wird weiter in der Angst bleiben, in dem Leid bleiben, in der Not bleiben. Er wird damit nicht fertig werden, weil er sich selber nicht daraus erlösen kann. Er muss darin untergehen. Aber Gott ruft und sagt, komm doch her zu mir. Und zwar alle können kommen. Ich will euch erquicken. Lesen wir noch ein Gleichnis aus dem Matthäusevangelium, wo der Herr Jesus sagt, wie ist der Mensch, der sich auf mein Wort verlässt? Da beschreibt er Leute, die ein Haus bauen. Ein Haus bauen in unterschiedlicher Weise. Die einen bauen ihr Haus auf einem Felsen, festen Untergrund. Die anderen einfach in der Landschaft, weil sie den Platz ganz schön finden, aber da ist nur Sand drunter. Ab Vers 24 in Kapitel 7 sagt Jesus, wer meine Rede hört und tut sie, den vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Wenn nun Platzregen kommt, also große Anfechtungen in dieser Zeit, ein großes Gewässer, so wie wir das ja nun auch im Süddeutschland jetzt mitbekommen haben, und wehen die Winde und stießen an dieses Haus, dann fällt es doch nicht um, weil es auf Felsen gegründet ist. Wo unser Leben auf Jesus gegründet ist, fällt es nicht um, gleich was passiert in dieser Welt, gleich welche Anfechtung kommt. Aber wer meine Rede nicht hört und nicht tut, das gehört ja mehr zusammen, hören und tun, der ist wie ein törichter Mann, der sein Haus auf den Sand baut. Da kommt nun Platzregen, kommt ein großes Gewässer, die Winde wehen, sie stoßen an das Haus und das Haus fällt um. Das ist dann ein törichter Mensch. Wir merken also, dass eben Gottes Wort hören und tun zusammengehört und dadurch, wenn wir das darauf eingehen, auf sicherem Grund stehen. Gleich, was in dieser Welt geschieht, regt euch nicht darüber auf, sondern bleibt auf dem Felsen. Ein letztes, Gottes Geist bewegt. Gottes Geist bewegt. Wir haben die Verheißung, dass wir getröstet werden in mancherlei Situationen. Der Heilige Geist bewirkt das in uns. Er sagt in uns, warte nur ab, reg dich nicht auf, reg dich nicht auf. Bleibe nur bei mir. Ich komme nicht zu spät. Und dieser Tröster, er leitet uns in alle Wahrheit. Und zwar in die Wahrheit, die wir gar nicht kennen, die wir nicht erdenken können. Wie kann es wahr sein, dass mich jemand schlägt auf die eine Seite und ich darf ihm die andere hinhalten? Das ist doch nicht wahr. Ich muss mich doch verteidigen. Ich muss dir doch mal eine Anzeige an den Hals bringen. Ich werde geleitet in alle Wahrheit, dass das stimmt, was Jesus sagt. Schlägt dich einer auf die eine Seite, halt ihm die andere auch hin. Das ist Wahrheit. Praktizierte Wahrheit. In all diese Wahrheit will der Herr uns leiten durch seinen Geist. In Johannes 14 lesen wir unter anderem auch von dieser Zuspruch Jesu, wo er sagt in Vers 15 weiter, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster geben wird, der bei euch bleibt, und zwar in Ewigkeit. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht, kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht alleine lassen. Und im 16. Kapitel wird ja davon nochmal gesprochen, dass Jesus sagt, wenn dieser Geist kommt der Wahrheit, der wird euch in alle Wahrheit leiten, nicht nur offenbaren, sondern er begleitet euch da rein. Er sagt, das ist richtig so. Wenn du äußerlich Schaden leidest, ist richtig so. Bleib ruhig, reg dich nicht auf. Das sagt der Geist der Wahrheit. Denn Jesus hat seine Zeit und Stunde, wann er sich der Situation, in der wir stehen, annimmt. Und zwar in richtiger Weise. Denn dieser Geist wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird im Himmel, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Derselbe wird mich, sagt Jesus, mich verklären. Denn von dem Meinen wird er es nehmen. Er wird euch immer wieder auf mich hinweisen, auf Golgatha, auf die Versöhnung mit dem Vater. Er wird immer wieder sagen, bleib ruhig, du bist doch versöhnt. Du bist doch ein Kind Gottes. Du gehörst doch in das Haus Gottes. Du bist doch in der Behausung Gottes und bist durch seinen Geist dort geleitet. Das ist der Trost, der uns immer wieder erreichen soll. Die Furcht vor dem erneuten Versagen wird uns genommen durch die Leitung im Heiligen Geist, die Leitung im Geist der Wahrheit. Die Furcht vor dem Versagen. Denn Furcht ist nicht in der Liebe. Die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wir gehen im Glauben voran und nicht in der Furcht vor dem Versagen, sondern wir werden geleitet durch Gottes Geist zu den guten Werken, die ihm gefallen, zu der Liebe, die den Nächsten den Weg zu dem lebendigen Gott weist. Wir werden Bevollmächtigte, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten und mit dem Wesen. Ja, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dieses Wort verstehen wir noch viel intensiver. Hier ist eingeschlossen auch der Zuspruch, kommt her, ich will euch auch vergeben. Kommt her, wenn euch die Menschen auch nicht vergeben, ich will euch vergeben. Kommt her, ich will euch reinigen von der Sünde, kommt einfach her. Kommt her, ich will euch zum Frieden befähigen. Kommt her, ich will euch zu meinen Dienern machen. Ich will euch zu solchen Leuten machen, die in meinem Dienst die Brüder und Schwestern lieben und auch den Nächsten in dieser Welt. Und so werden wir dann miteinander zu einem heiligen Tempel im Geist, zu einem Tempel der Ehre Gottes auferbaut. Die Gerechten, die das Wort Gottes hatten und die in ihren Augen Ungerechten, die Heiden, kommen plötzlich zusammen zu einer ganz neuen Einheit. Darum die Aufforderung, lasst uns doch ihn, Jesus, lieben. Er hat uns zuerst geliebt und er hat diese Einheit für uns geschaffen, damit wir im Alltag niemals verzagen, niemals am Boden liegen müssen, sondern im Glauben vorwärts gehen können. 1. Johannes 4, Vers 18 sagt uns doch das noch einmal. Furcht ist doch nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat doch Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies ist das Gebot, das wir haben von ihm, dass wir Gott lieben sollen und wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Dazu sind wir berufen, denn Jesus ist gekommen, um alle in sich zu einer Einheit zu führen. Und so möge uns der Herr segnen, wenn wir auch in die kommende Woche gehen, dass wir das nicht vergessen und dass wir alle Menschen immer so sehen, sie sind von Gott geliebt, sie sind von Gott geliebt, sie sind von Gott geliebt, ich bin von Gott geliebt und ich darf frei sein. Der Herr segne uns darin. Amen.